Wir merken, dass unser Leben danach nicht mehr das gleiche ist wie zuvor. Es gibt Personen, die haben mein Leben tief geprägt. Die sind Vorbilder für mich. Und eine Person möchte ich euch heute vorstellen. Diese Person ist ein Vorbild für mich, wenn es um ihre Leidenschaft geht. Wenn es um ihre Direktheit geht, manchmal um ihre Kühnheit, manchmal um die Fähigkeit zu argumentieren. Vor allem aber auch, ohne Kompromisse zu leben. Ich hätte euch gerne die Person heute persönlich vorgestellt. Das Problem ist, vor 2 Tagen ist diese Person gestorben. Und doch hat diese Person mein Leben nachhaltig verändert. Sie hat eine ganze Generation geprägt. Und einmal beschreibt er sich so, dass er viele offene Türen hat und gleichzeitig hat er viele Gegner. Okay, an der Stelle muss ich euch was gestehen. Ich kenne die Person eigentlich gar nicht persönlich. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie sie ausschaut. Das Einzige, was ich von ihr habe, sind 13 Briefe. Die sind nicht einmal an mich geschrieben. Aber doch hat diese Person mein Leben verändert. Ich muss euch noch was gestehen, die Person ist schon seit fast 2000 Jahren tot. Aber Gott sagt doch, 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag, also ist er quasi vor 2 Tagen. Naja, gut. Von wem ich rede, diese Person heißt Paulus. Sie kommt aus Tarsus, ist ein jüdischer Gelehrter, der 13 Briefe in der Bibel, also von 27 Schriften, 13 Stück geschrieben hat. Und wir begegnen immer wieder ganz provozierende Aussagen. Einmal sagt er zum Beispiel, das Böse, welches ich nicht tun will, das tue ich doch. An anderer Stelle sagt er sich, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Einmal sagt er, alles ist erlaubt. Und das nächste Mal sagt er, schau ja nicht zurück. Heute beschäftigen wir uns auch mit so einem provokanten Thema. Aber zuvor möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Stellt euch mal an, Anton trifft sich mit Kitty. Anton hat schon ganz lange ein Auge auf Kitty geworfen. Das war so eine Frau, die hat ihn einfach fasziniert. Aber er hat sich nie getraut, sie anzusprechen. Und seine Freunde machten ihnen schon Mut und haben mit Kitty schon ein bisschen vorgeklopft und haben gesagt, hey, das könnte echt was werden, trau dich. Lad sie doch ein, geh mit ihr was essen und so weiter. Und irgendwann kommt der Tag, Anton traut sich. Anton fragt Kitty, ob sie ihr erstes Date haben werden. Sie treffen sich in einem Restaurant, aber für ihn war das erste Mal ganz schön schwierig. Er hatte ganz schön viele Fragen im Kopf. Ich weiß nicht, wann du dein letztes Date hattest. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. So lange ist es schon her. Ich habe gegoogelt, was man da so macht und was einen so beschäftigt. Also man fragt sich so, was ist so mein Outfit überhaupt? Will ich jetzt erst einmal provozieren oder will ich ganz dezent sein? Will ich jetzt viel selber reden oder der geheimnisvolle Zuhörer sein? Wohin gehen wir? Wohin will ich sie ausführen? Hey, Fragen über Fragen. Und Anton ist ganz überrascht, weil als sie sich tatsächlich treffen, das läuft richtig gut. Die unterhalten sich, die haben Spaß. Von außen gesehen hätte man gedacht, die kennen sich schon ganz lange. Und auf einmal zieht Anton etwas an der Kitty und ihn gefriert quasi die Adern am Kopf. Er ist ganz fokussiert, er versteht es gar nicht, er kann es gar nicht richtig begreifen. Kitty hat eine Kette um, eine Halskette. Nein, es ist nicht das erste Mal, dass Anton eine Halskette sieht, aber diese Halskette hat eine besondere Form. Auf dieser Halskette ist ein elektrischer Stuhl drauf. Und er denkt sich, hä? Was ist das? Szenenwechsel. Vor etwa ein Jahr haben wir als Gemeinde unseren Namen geändert, haben uns überlegt, was für ein Logo wir haben wollen, wie wir unsere Fassade streichen wollen. Stellt euch mal vor, wir hätten als Logo eine Gaskammer abgebildet. Jetzt sagt ihr, das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ein Folterinstrument als Werbeschild zu nehmen. Und ja, ihr habt recht, es macht keinen Sinn. Heute gibt man viel Geld auf, dass irgendwelche Werbeunternehmen eine Marktanalyse machen, gucken, wo ist die Lücke, wo können wir ein Symbol finden, kreieren, wo der potenzielle Käufer sofort weiß, okay, dieses Produkt hat diese Qualität, weil diese Marke dahinter steht. Und stellen wir uns doch mal eine Bank vor, die dafür wirbt, dass man sein Geld bei ihr anwirbt und ihr Logo ist ein Revolver. Oder ein Krankenhaus, wo die Kranke gesund machen möchte, der bietet seine Dienste an unter einem elektrischen Stuhl als Logo. Hey, das passt nicht. Und doch ist es genau das, was wir Christen tun. unser Symbol, unser christliches Symbol ist das Kreuz. Und das Kreuz ist ein antikes Folterinstrument, ist ein antikes Hinrichtungsinstrument. Und doch ist es zu unserem Symbol geworden. Heute, ich habe es euch bereits gesagt, geht es auch um eine kernige Aussage von Paulus. Eine Aussage, wo er den Inhalt seiner Botschaft, ja das Fundament seines und unseres Glaubens beschreibt. Und modern formuliert heißt seine Botschaft einfach, das Evangelium ist eine Dummheit. Das Evangelium ist eine Dummheit. Es ist ein Skandal, daran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der uns Menschen geschaffen hat und nachdem wir die Beziehung mit ihm zerbrochen haben, dass er nach Wegen gesucht hat und dass er seinen Sohn, Jesus, dass er selbst ans Kreuz ging, dass er für uns starb, woran wir vor 2 Tagen daran erinnert wurden, an Karfreitag. Paulus sagt, das ist ein Skandal. Dass wir daran glauben, dass Jesus ans Kreuz kam, dass er, der selbst ohne Schuld war, dass Gott selbst sich ans Kreuz hämmern ließ, dass er starb, aber dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern nach 3 Tage später auferstanden ist. Hey, allein diese Vorstellung, Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. In der damaligen Zeit, die Griechen haben sich vorgestellt, möglichst wenig mit dem Leib zu tun haben zu wollen. Die haben gesagt, der Leib ist der Feind, der die Seele quasi einsperrt. Hey, und Gott selbst erniedrigt sich und nimmt so eine Gestalt an? Und er bleibt ohne Fehler, er bleibt ohne Sünde und stirbt für dich und für mich. Aber was hat Paulus dazu gebracht, dies so pointiert zu karikieren, dass er sagt, hey, dieses Wort vom Kreuz, dieses Evangelium, das ist eine Dummheit, eine Torheit, ein Skandal. Wenn wir in die Bibel schauen, in diesen Abschnitten, was davor steht, im 1. Korinther 1, dann gibt es einen Rahmen, in diesen Rahmen ordnet er diese Aussage ein. Und wenn wir diesen Rahmen anschauen, dann merken wir, da geht es ganz viel um Streit und Parteiungen in einer Gemeinde. Etwas, das wir Christen irgendwie raushaben. Immer da, wo Christen zusammenkommen, gibt es auch ganz viel Streit, weil es jemand gibt, der es durcheinander bringen will. Und da gab es welche, die sagen, hey, wir machen es so, wie das der Apollos sagt. Andere sagten, nee, wir machen es, wie das Paulus sagt, die Nächsten, wie es Jesus sagt und der Nächste, wie es Kephas sagt. Wir können uns das so vorstellen, da gibt es diesen Apollos, das ist ein Grieche, ich stelle ihn mir richtig sportlich vor. Griechen damals, die waren athletisch, die waren sportlich, die waren jung, die waren klug, die waren rhetorisch ausgebildet. Hey, und die waren so quasi die Philosophen der damaligen Zeit. Die haben schöne Worte gefunden und konnten stundenlang reden und man saß da und hat sich nicht gelangweilt, sondern hat ihnen zugehört. Paulus hingegen, der Jude, der kannte sich mit den Gesetzen aus, mit den Geboten, mit den Orten und so weiter. Und manche sagten, hey, dem Paulus zuzuhören, das ist echt langweilig. Andere sagten, mit dem Apollos, wenn es der redet, das verstehen wir gar nicht. Und so haben die angefangen zu streiten. Und ich glaube, bis heute ist das ein Problem. Wenn wir nicht mehr auf das Wesentliche fokussiert sind, wenn wir nicht mehr darauf fokussiert sind, Gott die Ehre zu geben, seinen Auftrag, Menschen zu Nachfolgern zu machen, wenn wir nicht mehr auf das den Blick halten, dann wird es anfangen, dass wir uns über unwesentliche Dinge streiten, dass wir anfangen zu diskutieren. Aber Paulus sagt, hey, das soll so nicht sein, dass der eine sagt, ich höre nur auf den und ich nur auf den und der Nächste auf den Nächsten, sondern das passt nicht zu uns. Und so geht er dagegen vor. Und er sagt eben, dass das Evangelium nicht besonders cool sich anhören muss, sondern dass es eigentlich das Wesentliche ist, dass es die Kraft, die es hat, dass die spürbar wird. Und so schreibt er in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, oder besser gesagt, die Botschaft von dem Sterben des Messias am Kreuz, das Evangelium, das muss denen, die verloren gehen, wie eine Torheit sein. Uns dagegen, die wir gerettet werden, ist die Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz meint eigentlich das Wort des Gekreuzigten. Ja, mehr noch, es meint eigentlich das Wort des Auferstandenen. Wenn wir den 1. Korintherbrief zu Ende lesen, dann sehen wir eben, dass Jesus nicht im Kreuz hängen blieb. Wir sehen, dass er eben nicht nur im Grab verrottet ist und verwest ist, sondern wir sehen, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Und dieses Wort vom Kreuz, das ist das Wort des Auferstandenen. Und obwohl er auferstanden ist, bleibt er der Gekreuzigte. Mehr noch, ich glaube, im Himmel wird es keine Krankheit mehr geben. Aber doch wird es ein paar Wundmale geben und das sind die Wundmale Jesu. Als Jesus auferstanden ist und den Jüngern erscheint, dann sagt er zum Beispiel zum Zweifler Thomas, hey, hier sind meine Male. Also auch als Auferstandene hatte er diese Male, damit wir jeden Tag, wenn wir ihn sehen, erinnert werden, was er für uns getan hat. Dass er für uns gestorben ist, dass er uns freigekauft hat. Das Wort vom Kreuz. Und das ist nicht nur irgendein unbedeutendes historisches Ereignis, das weit zurückliegt. Nein, es geht darum, dass das Gottes Handeln an uns Menschen ist, dass wir gerettet werden können. Das Wort vom Kreuz beschreibt das, was Gott mit uns Menschen getan hat, dass er uns geschaffen hat, dass er uns geliebt hat, dass er seinen Sohn, nachdem er auf die Erde gekommen ist, für uns sterben lassen hat, dass er uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat, dass wir jetzt mit ihm leben dürfen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für uns Menschen. Wir können sagen, hey, das ist eine Dummheit. Das passt nicht, das geht nicht in meinen Kopf. Wir können sagen, hey, diese Story, das ist so ein Aprilscherz. Oder aber die andere Alternative ist, wir erleben es nicht nur als eine Weisheit, nicht nur als eine intellektuelle Befruchtung, sondern als Gottes Kraft. Und die Bibel sagt uns, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder stehst du auf der einen Seite oder du stehst auf der anderen Seite. Und weißt du, wer das entscheiden darf? Niemand anders als du allein. Du allein darfst entscheiden, wie du diese Botschaft bewertest. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Wie du diese Botschaft bewertet, heißt auch, welcher Zustand du vor Gott hast. Wenn du sagst, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit, ja, dann wird genau das die Bewertung von Gott sein über dein Leben. Aber die Frage ist, hast du Gemeinschaft mit Gott oder nicht? Gott erniedrigt sich so selbst, dass er sich abhängig macht von deinem Ja oder deinem Nein zu ihm. Und dieses Kreuz hat scheidende Wirkung. Es wird Menschen geben, die es annehmen und es wird Menschen geben, die es ablehnen. Und es wird Auswirkungen haben bis nach unserem Tod. Es gibt Menschen, die sagen, das ist eine Dummheit, das ist eine Torheit, das kann man nicht erklären, das kann es sein. Aber solange sie diese Entscheidung beibehalten, werden sie verloren gehen. Ihr Ausspruch wird zu ihrem Urteil werden. Und andere Menschen sehen in derselben Botschaft eine Kraft Gottes. Bis heute gibt es Menschen, die das Christentum, die unsere Botschaft, für dumm erklären. Die sagen, der christliche Glauben ist doch nur eine Krücke für einen schwachen Menschen. Das ist nichts, was unsere Logik befriedigt. Das ist kein Kitzel für unser Gehirn. Und angesichts unseres wissenschaftlichen Verständnisses müssen wir sagen, das kann niemals Gottes Handeln sein. Das ist einfach nicht vernünftig. Physik-Nobelpreisträger Stefan Weinberg sagte zum Beispiel, alles, was die Wissenschaft unternehmen kann, um die Religion und die Glauben aus den Köpfen der Menschen zu verdrängen, das ist das Größte, was die Wissenschaft leisten kann. Wie damals die Griechen, gibt es auch heute Menschen, die sagen, hey, das hört sich nicht philosophisch genug an. Das passt nicht in die Logik. Und auf der anderen Seite gibt es bis jetzt noch Menschen wie die Juden, die sagen, wir brauchen erst gewisse Zeichen, damit wir bewerten können, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Und wie oft haben wir Menschen irgendwelche Vorstellungen im Kopf, wie Gott sich zu verhalten hat, um zu zeigen, dass er der Gott ist. Ich weiß nicht, ob du es aus deinem Leben kennst, aber manchmal, zumindest als Jugendlicher, habe ich mir gedacht, naja, wenn es Gott gibt, dann will ich, dass er sich zeigt, und zwar indem ich einen neuen Fußball bekomme, indem ich das bekomme, indem er dieses tut. Das war mein Bild von Gott. Aber ganz ehrlich, wenn ich Gott erklären könnte, wäre es kein Gott mehr, sondern ein Produkt meiner Fantasie. Ich gestehe Gott zu, dass er größer ist wie meine Vernunft, dass er größer ist wie mein Verstand. Die Juden, die glauben, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Die haben erlebt, wie Gott dieses Volk mit einem Wunder nach dem anderen aus der Sklaverei geführt hat. Und jetzt waren sie da und haben Vorstellungen gehabt, wie sich Gott jetzt in ihre Situation zu erweisen hat.
Und vielleicht kennst du es in deinem Leben, dass Gott dir eine Krankheit vor Jahren mal weggenommen hat und jetzt stehst du vor der nächsten Herausforderung und sagst, Gott, du musst jetzt wieder reagieren. Und zwar sind die folgenden Punkte so, Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und Gott macht's nicht. Und auf einmal fragst du dich, gibt's Gott überhaupt noch? Hat er überhaupt noch Interesse an mir? War das damals doch nur Zufall? Hey, bis heute gibt es Menschen, die Gott zu ihrem Automaten machen wollen. Ich schmeiß oben eine Münze rein, drück auf die Taste und erwarte, dass unten das rauskommt. Ja, die Griechen, die Stellvertreter für die Völker, für die war die Logik das Wichtigste. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die haben sich vorgestellt, der Körper ist nur das Gefängnis der Seele. Die haben gesagt, ich kann sündigen, was ich will mit meinem Körper, weil es tut ja meiner Seele nichts an. Und für die ist es ein Affront des guten Geschmacks, dass Gott Mensch werden soll. Hey, und bis heute gibt es doch Menschen, die alles Spirituelle automatisch auf Gott zugedenken und ihn zuschreiben. Hey, die Esoterik, die boomt ohne Ende. Aber ich glaube, sowohl dieser übertriebene Sehnsucht nach Wunder und Machtbeweisen, wo wir noch vorzuschreiben wollen, wie es zu sein hat, als auch dieses spirituelle Erleben an sich, ich glaube, das sind Dinge, die Gott auch im Weg stehen können. Gott passt nicht in eine Schablone. Das Wort vom Kreuz hat eine scheidende Kraft. Es ist nicht aufgehoben, nur weil du oder ein Mensch sagt, daran glaube ich nicht. Aber, und das ist das Gute, noch können wir umkehren. Noch ist dieses Wort vom Kreuz, dieses Kreuz ein Symbol, ein Rufen Gottes nach dir. Ein Rufen Gottes nach dem, dass du es als Kraft Gottes erkennst. Hey, bei Gott gibt es kein Kleingedrucktes. Der spricht offen und ehrlich über die unangenehmen Themen. Und ein Ding, über das er auch spricht, ist unter dem Namen Konsequenzen zu nennen. Und damit sind wir in einem Bereich, wo wir gerne von Gott wegschieben, wo wir nicht so gerne hören. Aber Gott sagt eben auch, dass wenn wir sein liebevolles Rufen, wenn wir sein Korrigieren, wenn wir sein Werben auf Dauer nicht zuhören, dann wird das eben Konsequenzen haben. Gott sagt, er reicht uns die Hand, er tut alles, dass wir zu ihm kommen. Aber wenn wir ihn immer und immer wieder wegstoßen, dann wird das irgendwann seine Konsequenzen nach sich ziehen. Hey, wer glaubt, mit dem gnädigen und liebenden Gott spielen zu können, der macht diese Rechnung ohne seine Heiligkeit. Weil Gott sagt eben auch, er macht keine Kompromisse. Er lässt sich nicht spotten, er lässt sich nicht überlisten. Sondern wir werden irgendwann ernten, was wir gesät haben. Wenn wir Gottes Reden auf Dauer verdrängen, wenn wir den Heiligen Geist immer wieder betrüben, wenn wir das auf Dauer tun, wird in uns etwas absterben. Sodass wir gar nicht mehr in der Lage sind, diese Unvergebenheit wahrzunehmen. Wenn wir nicht einlenken, werden wir ernten, was wir gesät haben. Aber das Geniale an Gott ist, er warnt uns vorher. Er sagt, hey, das würde passieren. Kehr um, solange es noch heute ist, solange es noch möglich ist. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, kehrt um. Momentan ist das Kreuz ein Symbol der Liebe Gottes, der sagt, komm zurück zur Gemeinschaft zu mir. Paulus schreibt weiter und beweist so seine These mit verschiedenen Beweisen. Ein Beweis davon ist ein Zitat aus der Schrift. Im Alten Testament heißt es, die Weisheit der Weisen werde ich verderben und die Klugheit der Klugen für ungültig erklären. Hey, diese Person, die das geschrieben hat, die lebte 700 Jahre, bevor Jesus lebte. Also 700 Jahre, bevor Jesus auf dieser Erde war, sagte der Prophet Jesaja diese Worte schon voraus. Hat gesehen, hey, da kommt etwas, das mit unserer Vernunft nicht erklärbar ist, aber das wird unsere Vernunft zeigen, wie schwach sie ist. Es wird zeigen, dass unsere Vernunft eben nicht der geeignete Maßstab für alles ist. Einen zweiten Beweis sehen wir in der gegenwärtigen Erfahrung. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Gelehrter der gegenwärtigen Zeit? Und indem er Paulus diese drei rhetorischen Fragen stellt, sagt er oder erwartet er, ihr könnt sie mir ganz ehrlich nicht zeigen. Ihr könnt mir keinen zeigen, der mir einen besseren Weg zeigen kann. Keiner von ihnen ist imstande, das Wort vom Kreuz als nichtig zu erklären. Und zuletzt spricht er von der Geschichte. Gott hielt es für angemessen, da die Welt, obwohl sie von seiner Weisheit umgeben ist, in ihrer menschlichen Weisheit ihn nicht erkannten, durch die töricht erscheinende Predigt des Messias-Todes am Kreuz die zu retten, die glauben. Gott beschloss, das ist ein abgeschlossener Prozess, Gott beschloss, dauerhaft bis heute sich für schwache Menschen zu entscheiden und gerade anhand von schwachen Menschen seine Liebe groß zu machen. Gott beschloss nicht unbedingt die Gebildetsten, nur die Wissenschaftler und nur die Professoren und Doktoren zu erwählen, sondern nein, Menschen wie du und ich es sind. Und uns seine Liebe zu zeigen und uns ein Geschenk zu verpacken, dass wir auf einmal im Kreuz Jesu merken, hey, das ist eine Kraft von Gott. Hey, die Menschen, die waren umgeben von Gottes Weisheit und haben sie nicht erkannt. Und er begründet, warum sie dies nicht erkannt haben. Vers 22. Die Juden fordern einerseits sichtbare Machtbeweise von Gott. Die Griechen verlangen andererseits menschliche Weisheit. Und genau das ist das Problem, dass wir einen Maßstab in unserem Kopf hatten, wie Gott zu handeln hat. Und nur wenn Gott entsprechend dieses Maßstabes handelt, kann es auch tatsächlich Gott sein. Und handelt er anders, dann passt es nicht zu dem Zeichen, dann passt es nicht zu dieser Logik, dann kann Gott nicht Gott sein. Eigentlich heißt das, ich als Mensch, wenn ich einen solchen Maßstab habe, entscheide, was göttlich ist oder was nicht. Wenn ich als Mensch dies entscheiden kann, heißt es auch, dass ich über Gott stehe. Dann heißt es eigentlich auch, dass ich die höchste Instanz in meinem Leben bin. Dann heißt es auch, ich bin das Maßstab aller Dinge. Und ich glaube, das ist ganz schön vermessen. Ich glaube, dass diese Rechnung wird nicht aufgehen. Paulus schreibt weiter, wir dagegen verkündigen Christus, den Sohn Gottes, als den Gekreuzigten. Für Juden ein unüberwindbares Hindernis zum Gläubigwerden, für Griechen als Stellvertreter der Völker eine Torheit. Aber denen, die von Gott berufen sind, unabhängig von ihrer Herkunft, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Weisheit. Es gibt auf einmal noch eine dritte Menschengruppe. Das damalige System, Menschen einzuordnen, waren eben Juden oder, nenn's mal Heiden, oft symbolisiert durch die Griechen. Und dies durchkreuzigt Jesus und sagt, hey, das wird nicht mehr das Entscheidende sein. Es wird nicht mehr die nationale Herkunft sein, sondern wie sich die Menschen unterscheiden werden, wird anhand der Positionierung vom Kreuz sein. Menschen, die es annehmen, die werden gerettet werden. Menschen, die es ablehnen, die werden nicht gerettet werden. Und für Juden war das ganz schön schwierig. Die Juden hatten dieses Bild, dass jemand, der am Kreuz hängt, der muss von Gott verflucht sein. Und wie kann der Retter von Gott verflucht sein? Das haben sie nicht zusammengekriegt. Das war für sie ein Hindernis zum Gläubigwerden. Und bei den Griechen, der Gedanke, dass Gott Mensch wird, dass Gott stirbt, das war nicht vorstellbar mit ihrer Logik. Paulus schreibt weiter, und das ist ein wirklich interessanter Satz, weil das Törichte an Gott weiser und das Schwache an Gott stärker als die Menschen ist. Hey, Paulus sagt, hey, das, was Gott tut, ist ja wirklich nicht ganz vernünftig. Das ist schon ein bisschen dumm. Das ist etwas töricht. Aber selbst wenn Gott sich zu sowas Dummes hinreißen lässt, selbst dann ist er noch deutlich schlauer wie wir Menschen. Selbst wenn Gott etwas komplett Verrücktes macht, was einfach nicht in unseren Kopf geht, selbst dann ist es schlauer als unsere Weisheit. Und darin liegt Gottes Kraft. Er versteckt sein Geschenk. Er versteckt, dass wir die Gemeinschaft mit ihm wieder hineinkommen können. Das versteckt er in einer so törichten Weise wie dem Kreuz. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen Christen werden und Jesus nachfolgen. Aber doch jeder, der sich dazu entscheidet, erlebt ein anderes Leben auf einer anderen Qualität wie zuvor. Gott steht über den Menschen. Und selbst das, was eigentlich töricht ist, ist weiser als das, was wir Menschen bestenfalls hinbekommen können. Paulus, wie gesagt, der ist manchmal ganz schön kühn. Der führt jetzt den nächsten Beweis an und sagt einfach, hey Brüder, schaut mal in eure Gemeinde, da gibt's auch nicht viele Weise. Da gibt's auch nicht viele Schriftgelehrten und Schlaue. Ich lese mal vor. Brüder, schaut auf eure Berufung. Nicht viele, die in eurer Zeit als Weise zählen, sind unter euch. Auch nicht viele Mächtige und Vornehme. Gott hat das Törichte erwählt, um die Weisen zu beschämen. Das Schwache für die Starken. Und das Unedle und Geringgeschätzte der Welt. Also das, was nichts zählt, um die Wichtigseinenden zunichte zu machen. Damit kein Mensch sich vor Gott wegen seiner Leistungen rühmt. Gott hat das Schwache, das Törichte, das Unedle erwählt, um dauerhaft die Schlauen und Gelehrten zu beschämen. Hey, wenn wir in die Gemeinde schauen, also zumindest damals, da gab es nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Und das ist etwas, das ist bis heute geblieben, wage ich zu behaupten. Das, was in den Augen der Menschen als nichts zählt, dazu sagt Jesus, ja, für euch bin ich gestorben. Und für Menschen, die an den Rand der Gesellschaft getrieben wurden, die nimmt Jesus in sein Team auf. Und mit diesem Team verändert er die Welt bis heute. Mit diesem Team, mit Menschen, die versagt haben, mit Menschen, die zweifeln, mit Menschen, die am liebsten andere Donner auf sie herunterfallen ließen. Solche Menschen wählt er aus. Das waren seine Jünger, das war sein engstes Team. Und mit diesen Menschen baut er sein Reich. Und egal wie weit du momentan von Gott weg bist, gefühlt zumindest, hey, seine Hand reicht genau zu dir hinab. Und er will dich in seinem Team haben. Ich glaube, nichts, was der Mensch ist und hat, zieht Gottes Gnade zu ihm herab. Aber auch nichts, was der Mensch Gott verwehren will, verwehrt es Gott, ihn zu lieben. Hey, du kannst dir Gottes Liebe und seine Gnade nicht verdienen, egal was du bist, was du tust oder was du für eine Stellung in der Gesellschaft hast. Aber auch egal, was du eben nicht bist oder nicht hast oder nicht tust, kann Gottes Liebe zu dir aufhalten. Weil Gottes Liebe ist so viel größer wie das, was von unseren Taten möglich wäre. Und das ist auch etwas, was nicht in meine Logik reingeht. Es gibt Menschen, die fällt mir viel einfacher, die zu mögen. Weil die halt angenehmeren Charakter haben, weil die bessere Sachen tun und so weiter. Und Gott sagt, hey, egal was du machst, meine Liebe zu dir gilt. Auch wenn du mich hast, meine Liebe zu dir gilt. Auf der Bibelschule gab es einen Lehrer, der seine Schüler am ersten Tag mit folgenden Worten begrüßte. Herzlich willkommen, ihr Versager. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn Robby heute die Begrüßung gestartet hätte mit herzlich willkommen, ihr Versager, wir feiern heute Ostern. Ich glaube, manche hätten sich auf den Schlips oder auf die nicht vorhandene Krawatte getreten gefühlt. Aber kann es sein, dass da nicht doch ein wahrer Punkt dabei ist? Weil letztlich Menschen, die von sich aus meinen, sie haben alles im Griff, die von sich aus meinen, ich kann alles selber tun, ich kann es selber schaffen, ich bin derjenige, der meine Probleme mit eigener Kraft lösen kann. Ein solcher Mensch hat an Gott kein Interesse. Aber ein Mensch, der merkt, hey, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich mich bemühe, ich komme zu einem gewissen Punkt, da kann ich einfach nicht mehr weiter. Und dann zu Gott sagt, hey, ich lade dich in mein Leben ein. Ich will, dass du mein Versorger bist. Ich will, dass du mich aus meinen schlechten Gewohnheiten rausreißt. Hey, dieser Person unterschreibt quasi, dass er selbst dazu nicht in der Lage ist. Und das wiederum wäre in modernen Worten ein Versager. Was bist du? Jemand, der sagt, hey, go for it, wir schaffen das? Oder bist du bereit zu sagen, aus eigener Kraft, die wird nicht reichen? Ich brauche eine höhere Instanz. Wisst ihr, was mich so sehr fasziniert? Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich immer wieder, wie Gott mit kleinen Dingen Großes bewirkt hat. Hey, David, ein Teenager, der nimmt einfach ein paar glatte Steine und bringt damit einen Riesen um. Hey, ich hätte wahrscheinlich eine Atombombe genommen, wenn es die damals gegeben hätte, um eine Chance zu haben. Der nimmt einen kleinen Kieselstein oder was auch immer. Ein Stab in der Hand von Mose reichte aus, um Meer zu teilen. Ein Stück Holz machte bitteres Wasser süß. 5 Brote, 2 Fische reichten, um 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt zu machen. Hey, Gott wählt das Kleine, das, was in unseren Augen nichts wert ist, aus, um damit große Dinge zu tun. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, da steht das Volk Israel anderen Feinden gegenüber. Und die anderen Feinden, die waren 5-mal, 6-mal so viele wie das Volk Israel. Und Gott sagt, hey, ihr seid zu viele. Schmeiß ein paar von deiner Armee raus, am Schluss bleiben 300 Männer übrig und kämpfen gegen was weiß ich wie viel, 100.000. Hey, Gott ist derjenige, der das Kleine nimmt, der das Schwache nimmt, der das Verstoßene nimmt, um damit mit seiner Kraft Wunder zu tun. Weil er der einzige lebendige Gott ist. Selbst der Tod konnte ihn nicht halten. Warum macht er das? Ich glaube erstens, weil er uns unendlich liebt. Ich glaube zweitens, weil er ein Gott ist, der so viel herschenkt, aber eine Sache teilt er nicht, seine Ehre. Gott möchte, dass seine Ehre allein ihm zusteht. Und wenn er Menschen nimmt, wo in den Augen des Normalvolkes nichts wert sind und damit seine Wunder tut, dann ist offensichtlich, hey, da war jemand mit im Team, der eben nicht menschlich ist. Würde Gott nur die Besten nehmen, dann würde sich jeder denken, okay, das ist halt, weil die Leute so toll sind. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich lehrt es ganz, ganz viel Demut. Mich lehrt es, auf Gott zu schauen und ihm zu danken für seine Größe, statt darauf zu schauen, was ich bin oder eben nicht bin. Der Bibeltext geht weiter mit folgenden Worten. Denn aus Gott sind wir in Jesus Christus, den er selbst für uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht hat. Somit dürfen wir uns, wie vorhergesagt, Gott wohlgefällig in dem Herrn rühmen. Paulus sagt hier, es gibt diese positive Seiten der Auserwählung. Und der eigentliche Handelnde ist Gott und nicht wir Menschen. Er, Gott selbst, wird uns zur Weisheit, wird uns zur Gerechtigkeit, wird uns zur Heiligung, wird uns zur Erlösung. Wir dürfen davon profitieren. Wir bekommen all das mit diesem Kreuz geschenkt. Und das ist der eigentliche und einzige Grund, warum wir uns rühmen dürfen. Ich persönlich habe es in meinem Leben erfahren, dass dieses Kreuz zum Wendepunkt meines Lebens wurde. Ich habe erfahren, dass Dinge verändert werden. Dass das Kreuz zum Ort der Errettung wurde für mich. Dass das Kreuz zum Ort der Veränderung wurde für mich. Ich habe bereits gesagt, das Kreuz ist inzwischen leer. Jesus wurde ins Grab gelegt. Das Grab ist inzwischen leer. Nicht weil der Körper Jesus verwest ist, sondern weil er von den Toten auferstanden ist, weil er in den Himmel emporgehoben ist, weil er zu Rechten des Vaters sitzt, weil er Wohnungen für uns, die wir an Gott glauben, vorbereitet. Und doch ist dieses Kreuz der Ort, an dem Veränderung heute noch möglich ist. Die Bibel beschreibt uns, dass an diesem Kreuz die Sünde, die Krankheit, die Schwachheit, die Ängste, ja, der Tod selbst besiegt worden ist. Und wir dürfen das annehmen, jetzt schon. Jetzt schon. Wir müssen nicht mehr unter der Sünde leiden, sondern wir können in Anspruch nehmen, dass Gott uns diese Dinge darüber herrschen lässt. Ich habe es erlebt, wie ich meine Dinge, meine schwächsten Punkte am Kreuz ablegen durfte. Manche von euch kennen mich nicht. Ich möchte einen kurzen Bericht aus meinem Leben geben. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf und am liebsten spielte ich Fußball. Ich war so ein richtiger, lebendiger Kerl. Und eines Tages hatte in der Grundschule ein Freund von mir ein neues Spiel. Was geschehen ist, dass wir sexuelle Dinge ausprobiert hatten. Ich war damals nicht aufgeklärt. Für mich war das einfach ein Spiel, das nicht so schön war wie Fußball. Aber Jahre später, als ich erfahren habe, was ich gemacht habe, veränderte es mich. Es machte mich zu einem introvertierten Menschen. Es machte mich innerlich kaputt. Es machte mich zu einer Person, die gefragt hat, bin ich eigentlich normal? Als Teenager trieb mich eine Frage rum. Die einzigen sexuellen Kontakte, die ich hatte, waren mit einem Jungen. Bin ich normal? Und so ließ ich mich auf unschöne Dinge ein. Und nach Jahren kam es zu einem Punkt in meinem Leben. Eine Beziehung, die damals meine längste Beziehung war, ging auseinander. Und ich wusste, entweder ich bringe mich selber um oder ich muss es nochmal mit Gott probieren. Und ich fuhr in eine Gemeinde unter der Woche, wo ich gar nicht wusste, ob jemand ist. Und ich sprach mit einer Person, die sagte, hey, dein Problem ist nicht, dass deine Freundin jetzt Schluss gemacht hat. Dein Problem ist eigentlich das, was du in der Kindheit erlebt hast. Weil das frisst dich innerlich auf, das macht dich leer, das macht dich kaputt. Aber es gibt eine Möglichkeit, du kannst ans Kreuz gehen und Gott diese Last geben. Und das Problem, was wir Menschen haben, mal ganz ehrlich, wie oft gehen wir mit unserem Paket zu Gott, stellen es ab, beten, fühlen uns gut und wenn wir gehen, nehmen wir das Paket wieder mit. Weil es ist so viel leichter, eine Ausrede zu haben. Es ist so viel leichter zu sagen, ich bin so, wie ich bin, weil die das aus mir gemacht haben. Aber ich habe mich an diesem Tag entschieden, es Gott zu geben. Und ich kann darüber reden. Ich bin frei davon. Es belastet mein Leben nicht mehr. Das Kreuz ist zu dem Ort einer Veränderung in meinem Leben geworden. Es ist zu einer Kraft Gottes in meinem Leben geworden. Es ist nicht nur irgendwas Intellektuelles, es sind nicht nur irgendwelche Emotionen, sondern es ist ein Erfahren des lebendigen Gottes, wie er ganz persönlich in meinem Leben aktiv ist und Dinge verändert, die mich kaputt gemacht haben. Und soll ich dir was verraten? Das Gleiche kann und will dieser lebendige Gott in deinem Leben tun. Seine Hand ist offen für dich. Er ist bereit, dir seine Liebe zu zeigen und zu schenken. Ich habe es bereits mehrmals gesagt. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Wort vom Kreuz um? Ich habe von einer Frau gelesen, die sagte, hey, an einem barmherzigen Gott im Himmel, ja, daran glaube ich. Aber den Jesus am Kreuz, das passt nicht. Das ist eklig. Nein, das will ich nicht. Ich behaupte, beides gehört zusammen. Im Sommer 1988 gab es in Borken ein schweres Grubenunglück. Eine furchtbare Explosion hat den Stollen zum Einsturz gebracht. Es begann eine fieberhafte Suche nach Überlebenden. Man barg über 50 Bergleute, die ums Leben kamen. Als kaum noch Hoffnung bestand, entdeckte man 6 Männer, die sich ans Ende des Stollen retten konnten. 6 Männer, die dort waren, eingeschlossen, aber noch lebend. Aber wie kommt man zu diesen 6 Männern hin? Und jetzt ratet mal, was hätte den Männern mehr geholfen? Wenn jetzt ein Wissenschaftler an einem Flipchart eine Grafik aufgemalt hätte, wie es sein könnte, diese Menschen zu retten und nichts unternimmt? Oder wenn aber Bergleute anfangen zu graben, immer tiefer gehen und tiefer gehen, bis sie am Ende, am Stollenende ankommen? Also ich meine, die dort Eingesperrten, die hätten ja jetzt sagen können, hey, du bist dreckig, du stinkst, du riechst nach Schweiß, ich will deine Rettung nicht. Wäre doch möglich gewesen, oder? Aber ich glaube, die Retter mussten zu dem herabkommen, wo sie sind. Die Retter mussten sich selbst erniedrigen. Die Retter mussten sich selbst schmutzig machen, um die Gefangenen rauszuholen. Jemand, der einfach nur oben stehen gestanden hätte, hätte nicht gereicht. Und so ist es auch mit diesem Jesus am Kreuz. Es reicht nicht, irgendeine Grafik auf irgendein Papier zu malen, sondern Jesus musste dorthin kommen, wo wir sind. Jesus musste in den geheimsten Dreck und in den verborgensten Winkel deines und meines Lebens kommen, um uns herauszuholen. Jesus musste dort runter, wo wir Menschen sind. Und genau das hat er getan. Und genau deshalb bezahlte er den Preis für unser Leben am Kreuz. Er kam herab zu uns. Es hat nichts mit Ästhetik zu tun. Es ist eine Frage des Überlebens. Es ist eine Frage, ob wir ewig mit Gott zusammenleben oder ewig von ihm getrennt sind. Dazu brauchen wir den Gekreuzigten. Wie steht es mit dir? Sagst du jetzt, das war ja jetzt alles ganz nett? Und bist eigentlich auch eine Person, die jetzt mit ihrer Logik bewertet, was es zu sein hat? Hey, ich glaube, der Text, dieser Bibeltext, es reicht nicht nur einfach zu wissen, was er meint. Es reicht nicht nur einfach erklären zu können, was Gott getan hat. Sondern dieser Bibeltext kommt erst dann zum Ziel, wenn wir das annehmen, wovon er redet. Wenn du Gott in deinem Leben einlädst, dann ist das Ziel dieses Textes erreicht. Und weißt du, es wird nicht nur ein neues, weisheitliches Wissen in deinem Leben sein, sondern es wird eine Kraft Gottes freigesetzt werden in deinem Leben. Es wird eine Kraft Gottes freigesetzt werden in deinem Leben, die vergangen ist, wo Menschen an dir Fehler getan haben, wo das seine Kraft in dir verliert, wenn du es ihm schenkst. Vielleicht denkst du jetzt auch an den dunkelsten Momente deines Lebens, wo du Menschen verletzt hast, wo du Dinge gesagt hast, wo du lieber nicht gesagt hättest, wo du Dinge getan hast, wo du dir selbst gar nicht zugetraut hast. Und genau dafür kam Gott, starb am Kreuz und möchte dir seine Kraft schenken, dass du beim nächsten Mal Nein sagen kannst. Denn vielleicht gibt es diese eine Person in deinem Leben, die dir jahrelang gesagt hat, dass du nichts kannst, dass du nichts wert bist, dass du der Abschaum bist, am besten abgetrieben worden wärst oder was auch immer. Und du kannst dieser Person nicht vergeben. Hey, das Kreuz ist eine Kraft Gottes und Gott möchte dir die Kraft dazu schenken, Menschen zu vergeben. Wir haben gehört, dass dieser größere Rahmen dieses Textes darum geht, dass Streit ist, dass Parteiungen sind. Hey, und Gottes Kraft will hineinkommen, dass Friede entsteht. Dass dort, wo Streit war, Versöhnung geschieht. Dass Beziehung wiederhergestellt wird. Dass neues Leben wieder möglich ist. Du und ich, wir können Gottes Gnade, wir können Gottes Liebe nicht herbeirufen oder herbeizaubern. Aber was wir könnten, ist hier im Weg stehen. Wenn Gott kommt und seine Liebe offenbart, könnten wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Ich weiß es selber besser. ich möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen werden, dass wir noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten. Und wo du eine persönliche Zeit mit Gott hast und ihn fragst, wo habe ich mich positioniert? Wo habe ich Bereiche in meinem Leben ausgesperrt, wo du noch nicht mit deiner Kraft hinein durftest? Und vielleicht möchtest du eine Entscheidung treffen und Gott in einen Bereich deines Lebens einladen, dass er dich verändert. Dass du erleben darfst, hey, Ostern 2018, es gab einen neuen Bereich, wo ich Gottes Kraft erleben durfte. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, während ich bete, und dann werden wir direkt in den Lobpreis weitergehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn, dass du selbst gekommen bist, um am Kreuz zu sterben. Vater, ich danke dir, dass es nicht eine Frage der Logik ist, dass es nicht eine Frage der Weisheit ist, sondern dass es eine Kraft von dir ist. Und Jesus, wir bekennen, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir dich aussperren. Wo wir meinen, selbst besser zu wissen. Wo wir meinen, selbst erstmal was leisten zu müssen. Aber Jesus, Vater, du zeigst uns in deinem Wort, dass du das Schwache nimmst, um daraus Großes zu tun. Und wir wollen nicht auf unsere Schwäche schauen, sondern auf deine Größe und wollen dir zutrauen, dass du noch größere Dinge daraus entstehen lassen kannst. Und so laden wir dich ein. Sprich du jetzt, während wir dir Lieder singen, zu uns. Zeig uns diese Punkte, wo wir noch nicht offen waren für dich in dein Reden und dein Handeln. Hab Dank, Jesus, dass deine Liebe jeden Einzelnen von uns gilt. Und dass, obwohl sich das Evangelium manchmal so dumm anhört, dass es doch eine Kraft ist, die man nur dann erleben kann, wenn man sich darauf einlässt. Hab Dank dafür, himmlischer Vater. Amen. Ja, genau.